uns wichtig. Kannst du das erste Blatt einblenden? Amen. Ich brauche noch eine Zeit der Sammlung und des Gebetes. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit einsteht. Diese Botschaft wird nicht so einfach. Die schüttel ich mir nicht aus der Hand oder aus dem Ärmel. Herr Jesus, wir wenden jetzt unser ganzes Sein zu dir. Wir wollen, dass du uns begegnest, dass du uns deine Größe offenbarst, dass du uns deine Großartigkeit zeigst, dass wir Ohren haben zu hören, dass wir ein Herz haben, das komplett und ganz dir zugewandt ist, dass wir dich verstehen, Herr Jesus. Amen. Ja, als ich angesprochen worden bin, kam mir eigentlich gleich dieser Vers in etwa in Erinnerung, Gott ist groß. Man dachte ich, Gott ist groß, es ist eine Perspektive. Gott ist großartig, das ist, wie wir ihn erleben. Die Größe ist das eine, darauf werde ich gleich noch ein Stück eingehen. Aber die Großartigkeit ist das, wie ich ihn erlebe oder wie ich ihn erleben sollte. Das, was ich vielleicht noch nicht erkannt habe, darauf können wir nachher noch eingehen. Zu sagen, Norbert ist groß, aber Norbert ist großartig, das ist was anderes. Ja, und so ist es auch bei Gott. Zu Gott zu sagen, du bist groß. Ich glaube, wir haben nicht annähernd, also ja, nicht annähernd irgendetwas von seiner Größe, von seiner Unendlichkeit gesehen oder erkannt. Ja. Und ich hatte mir ursprünglich vorgestellt, ein paar nette Verse zusammenzustellen und zu sagen, ich mache das ähnlich wie ein Bruder aus dem Mittelalter, das mal versucht hat, zum Ausdruck zu bringen. Beim Bibellesen hat er es als Empfehlung gegeben, hat er gesagt, das ist wie so ein Bärstrauch, Bärsträuchlein, und an dem schüttel ich. Und wenn ich irgendwo ein Bärlein finde, dann zupfe ich das und das esse ich. Ja, weil das ganze Wort, das ist uns zu groß. Ja. Wir nehmen Stück für Stück. Und auch nur Stück für Stück das, was wir ergreifen können. Und ich denke, das ist auch ein Tipp für jede Bibel, für jedes Bibellesen. Du musst nicht alles verstehen. Ja, das sage ich jetzt nicht negativ. Du musst nicht alles verstehen. Das meine ich damit nicht. Natürlich, du musst alles verstehen. Aber du musst dich nicht unter den Druck bringen, alles verstehen zu wollen. So auch heute bei den Versen. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, auf alles einzugehen. Muss es auch nicht. Aber was mir wichtig ist, dass wir nachher alle den Eindruck haben, wir haben einen Gott kennengelernt, der großartig ist. Du kannst vielleicht auch ein anderes Wort einsetzen, wie wunderbar, wie gut, wie besonders, wie außerordentlich. Ja. Ich fange als erstes an mit dem Vers aus Kolosser 1. Den bräuchten wir noch, da ist ein bisschen viel Text. Da war ich überhaupt nicht mit einverstanden, als ich in der Vorbereitung war. Ich hatte ein ganz klares Empfinden vom Herrn, das kommt nach vorne. Also da war ich, das wollte ich eigentlich nicht, weil das alle Dimensionen übersteigt. Und ich davon nur einen Bruchteil ergriffen habe und auch nur einen Bruchteil erklären kann. Hier wird gesprochen von Jesus. Paulus benutzt sehr häufig das Wort Christus Jesus, deshalb habe ich das auch in der Reihenfolge hingeschrieben. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang oder den ersten Platz habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle der Gottheit, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Ich denke, hier auf jeden einzelnen Aspekt einzugehen, das schaffen wir heute nicht, muss es auch nicht. Mir geht es hier eher darum, diesen Eindruck zu schaffen, wer ist denn er? Ja, wenn wir von Jesus sprechen, gibt es jede Menge Anschauungen oder Meinungen, wer er denn sei. Ein Prophet, ein Wanderprediger, ein guter Mensch. Aber dass in ihm Gott auf diese Erde gekommen ist, das geht manchmal verloren und das finde ich schade, dass wir nicht diese Größe erkennen, die wir in Jesus Christus haben. Er ist der Abdruck, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist für uns unsichtbar, aber in Jesus Christus kam Gottes Sohn, kam Gott selber auf diese Erde und da komme ich später noch drauf, hat uns eine gute Botschaft verkündet. Ja, und diese gute Botschaft, die schließt so viel ein. Er möchte uns versöhnen mit dem lebendigen Gott. Er möchte uns zurückbringen. Dieses Wort versöhnen heißt auch so viel wie wieder in die richtige Ordnung zu bringen. Ja, ich denke, hier in dieser Welt ist viel Unordnung. Aber er möchte in Ordnung bringen. Nicht nach unseren Vorstellungen. Die können wir komplett alle wegwerfen. Ja, denn er macht, das meine ich auch so, wie ich das sage, er macht alles neu. Alles. Ja. Und Jesaja sagt an einer Stelle, ich mache alles neu. Seht ihr es nicht? Jetzt wächst es auf. Ja. Was brauchen wir dazu? Andere Augen. Erleuchtete Augen des Herzens. Und dafür können wir beten. Ja, in Offenbarung sagt er an einen der Gemeinden, ich rate dir, dass du Augensalbe von mir kaufst, auf dass du sehend wirst. Das sage ich jetzt hier nicht als Drohung, aber das ist wichtig, dass wir diesen Vers auch für uns verinnerlichen. Wie häufig sind wir blind und erkennen nicht. Aber der Blinde, der zum Herrn geht und sagt, Herr, ich bin blind, aber ich will sehend werden, der wird wieder sehen können. Und ich denke, in geistlichen Dingen haben wir alle noch zu wenig gesehen. Also ich für mich muss sagen, ich habe noch zu wenig gesehen. Da gibt es noch viel, was ich erkennen kann. Nicht, um mein Bibelwissen aufzufrischen und aufzumotzen, sondern um ihn zu sehen. Die Aufgabe des Sehens wird uns in Offenbarung 1 gezeigt. Entschuldigung, wenn ich einen kurzen Exkurs mache. Dies ist die Offenbarung von Jesus Christus. Ich sage das extra so langsam, weil es in dem ganzen Buch geht schwerpunktmäßig um diesen Jesus Christus. Ob ich das sehe oder nicht sehe, spielt erstmal gar keine Rolle. Mir müssen die Augen aufgetan werden, dass ich ihn erkenne. Ich glaube, ich lasse das, was diesen Vers angeht, erstmal so stehen, damit ich mich nicht verzettel. Und wenn dann irgendjemand Fragen hat, darf er gerne nochmal auf mich zukommen, warum ich diesen Vers gewählt habe. Ich möchte dann auf diesen Vers in Jesaja 52 kommen. Das ist einer meiner lieben und liebsten Verse. Ich muss bloß meinen Zettel öffnen. Tja, das ist immer das Thema, wenn man das durcheinander bringt. Bei der Hochzeitsrede meiner ältesten Tochter, da hatte ich das Problem, Da hatte ich ein Mikro. So eins, händisch. Und hatte dann auch so einen Zettel. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, muss man lernen. Muss man lernen. Also steht direkt vor mir, ich habe sie übersehen. Auch hier möchte ich, dass wir uns Zeit nehmen. Also hier geht es wirklich darum, dass wir uns Zeit nehmen, diesen Vers oder den Inhalt dieses Verses zu betrachten. Ja, also das eine, was ich jetzt gerade praktiziert habe, ist auch ein schnell lesen, um den Gesamtzusammenhang zu sehen. Aber hier möchte ich, dass wir ganz kurz verweilen. Ist auch ein Tipp fürs Bibellesen, auch mal stehen zu bleiben. Nicht hinweg zu huschen und zu sagen, oh ja, jetzt habe ich Kapitel 1 gelesen, Kapitel 2 gelesen oder ein ganzes Buch gelesen. Also seit einigen Jahren mache ich das nicht mehr so. Jeder, der es anders praktiziert, der darf das gerne machen. Also nicht drei Kapitel hier, zwei Kapitel dort und dann geht es weiter und im nächsten Jahr geht das auch wieder so, sondern ich habe mir den Stress rausgenommen und gesagt, ich lese Wort für Wort und wenn mich was berührt, dann bringe ich es ins Gebet. Dann bewege ich das, dann möchte ich damit Umgang haben. Und dadurch hat der Herr die Möglichkeit, das einzuwirken, einzupflanzen. Ja, bei Maria hieß es an einer Stelle, und sie bewegte das Wort in ihrem Herzen. Mehr brauchst nicht. Bewege das Wort in deinem Herzen. Ja. Dieses Wort, ob ich jetzt schlecht oder gut predige, spielt überhaupt gar keine Rolle. Der Hebräerbriefschreiber sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das sage ich euch als mit, ja, um das mitzunehmen. Das Wort Gottes hat eine eigene Wirkung. Egal wie gut oder wie schlecht der Prediger redet, wie viel Glauben hat oder nicht. Natürlich, wenn er Glauben hat, dann potenziert sie es. Das ist mir schon klar. Aber das Wort an sich, wenn du es liest, es kann eine Wirkung in dir entfalten. Ja? Der Vers im Hebräerbrief, der ist noch viel tiefer. Der sagt, entscheidet Seele und Geist. Also alles, was irgendwie eigentlich da nicht zusammengehört. Das ist eine geistliche Sache. Das ist nicht eine Sache der Seele, des natürlichen Menschen, sondern das muss geistlich verstanden werden. Ich neige immer wieder dazu, dahin zu gucken, aber ich habe es hier stehen. Jesaja ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Buch. Aber ich verzweifle manchmal wegen dem Hin und Her von Drohnen, von Gerichten, von Niederlagen, von, boah, kannst es schier nicht ertragen, was manchmal da steht. Und trotzdem ist das Buch Jesaja eins der wunderbarsten Offenbarungen von Gott in der Bibel. In keinem Buch, also zumindest nicht nach meinem Wissen, stellt er sich in so vielen Eigenschaften und Facetten vor wie dort. Ja, das wäre vielleicht sogar Raum für eine ganze Konferenz. Aber jetzt gehen wir zu diesem Vers. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil, Errettung verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Ich habe das fett. Dein Gott herrscht als König. Das ist das, was ich wirklich auch mitgeben möchte aus diesem Vers. Der Dieter hat das vorhin in anderen Worten gesagt. Wir haben einen Gott, der regiert. Wir haben einen Gott, der auf dem Thron sitzt. Lasst uns nicht irre machen, was hier auf diesem Globus, in dieser Welt so passiert. Nee, das klingt vielleicht irgendwie lustig, aber wir brauchen diese Augen, dieses Wissen, dieses da draufstellen. Herr, du regierst als König in dieser Zeit. Du bist der Herr. Ja. Aber so fängt er nicht an, sondern er fängt an, wie lieblich sind die Füße. Wie lieblich sind die Füße des Freudenboten. Die Füße zeigen hier, wenn man das in Römer 10 ein bisschen vertieft, in Römer 10 gibt es eine Kurzauslegung dazu. Sie stehen wirklich für jemanden, der sich aufgemacht hat, der bereit ist, zu den Menschen zu gehen und die frohe Botschaft zu reden. Und das brauchen wir. Ja, wie heißt es in Epheser 6? Bereit und beschut zu sein an den Füßen, um das Evangelium des Friedens oder um das Evangelium, die frohe Botschaft zu verkünden. Aber hier geht es mir in erster Linie nicht darum, dass wir das tun, sondern hier geht es darum, dass wir den erkennen, der da steht. Und der, der hier steht, ist niemand anderes als Jesus Christus selber. Er hat sich hingestellt auf diesen Berg, um uns eine Nachricht, eine Friedensnachricht, eine gute Botschaft mitzugeben. Weißt du, in dieser Welt, in dieser Zeit gibt es viel Gerichtsnachrichten, schlimme Nachrichten. Ich möchte das nicht vertiefen, weil mein Blick heute wirklich darauf gerichtet sein soll, dass wir ihn erkennen und dass wir die Botschaft erkennen, die er uns in diesen Tagen neu, frisch sagen möchte. Ja. Wenn einer jetzt sagt, das kenne ich doch schon. Ja, das kann sein, dass wir das schon ein paar Mal gelesen haben. Aber ich sage dir, es ist, unser Herz ist trügerisch. Und manchmal können wir einen Vers oder irgendwas in der Bibel 10-mal lesen und auf einmal sagen wir, jetzt habe ich es erst erkannt. Jetzt habe ich ein bisschen was davon erkannt, was da steht. Ja, und dazu möchte ich uns auch rücken. Ja, dass wir sagen, okay, ein bisschen habe ich gesehen. Das liegt nicht an mir, ob ihr das seht, sondern das liegt an unseren Herzen, ob wir uns ihm öffnen und ihm die Möglichkeit geben, ja, das zu verstehen. Ich finde einen Vers, den füge ich hier noch ganz kurz ein, in Nehemia, sehr bezeichnend. Da wurde dem Volk, dem ganzen Volk, dem wurde das Gesetz vorgelesen. Also das, was damals als Bibel bekannt war, wurde ihnen vorgelesen und erst waren sie bestürzt und traurig und dann sagte Gott, seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist euer Schutz. Denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte hörten. Und dann wendet sich etwas und sie waren fröhlich, freudig. Und der Nachsatz, der dazu kommt, heißt, weil sie verstanden, was zu ihnen gesprochen worden ist. Ja, das heißt, alle Botschaften, alle Nachrichten geistlicher Natur, die bringen uns gar nichts, wenn wir nichts mitnehmen können, wenn wir nichts verstehen können. Gott möchte verständlich sein. Gott möchte verstanden werden. Das Erste, was er hier verkündet, dieser Freudenbote, der voller Freude ist, das geht nämlich nicht anders, du kannst keine Freudennachricht verkünden, wenn du nicht selber gefüllt bist mit Freude. Das ist auch immer wieder ein Rucker für mich, dass ich sage, wie will ich Freudenbotschaft verkünden, wenn ich nicht selber mit Freude gefüllt bin? Das geht nicht, das ist schwierig zumindest, ja, brauche ich. Ich brauche diese Freude am Herrn, denn die Freude am Herrn ist, sagte ich gerade, das ist meine Stärke. Das ist auch das, was Menschen anspricht. Ja, nicht, wenn ich sage, freue dich am Herrn. Nee, geht nicht, funktioniert nicht. Das Erste, was er sagt, ist Frieden. Er möchte uns Frieden bringen. Und dieser Friede, der hier gemeint ist, das ist an erster Stelle der Friede mit Gott. Der Friede mit Gott. Und den brauchen wir. Ja. Und das Zweite, was er sagt, ist, es ist eine gute Botschaft. Eine Botschaft des Guten. Eine Botschaft der Errettung, des Heils. Jeder Mensch braucht Wiederherstellung. Jeder Mensch ist vor Gott im nicht geretteten Zustand. Ja, ich habe da keine Worte dafür. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, heilig ist der Herr. Wir sind unheilig, wir sind unrein. Eigentlich hat gar keiner von uns das Recht, sich ihm zu nahen. Aber weil Gott viel größer ist als unsere Unfähigkeiten, unsere Unmöglichkeiten, hat er dafür gesorgt, dass wir uns ihm nahen können, dass wir zu ihm kommen können. Er hat uns, oder hat uns das Angebot gemacht: Ich rette euch, ich reinige euch, ich heilige euch, ich lege das vor euch hin. Dazu musste er allerdings einen Weg gehen, den keiner von uns gehen kann. Es ist nicht für jedermann eine Botschaft, die er gerne hört. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Das war zur damaligen Zeit, vor circa 2000 Jahren, eine ganz brutale Todesmethode. Aber dieses Kreuz hat viel mehr bedeutet als dieses sichtbare Zeichen. Er hat in diesem Kreuz all unsere Sünden und Vergehungen und Übertretungen, alles, was zwischen uns und Gott stand, das hat er auf sich genommen. Er hat den Preis gezahlt, er hat das Lösegeld gezahlt. Er hat die Strafe, die eigentlich auf uns lag, auf sich genommen, um diese Versöhnung zu schaffen. Und heute ist es für uns, manche schätzen das auch nicht, muss man nichts tun? Nö, in dem Fall musst du nichts tun. Du musst es nur annehmen. Ja. Sagen: Herr, ich brauche Errettung. Ich möchte zu dir kommen. Und wenn wir diesen Gott, den ich gerade im ersten Vers vorgestellt habe, wenn wir den sehen, ich glaube, dann darf es eigentlich nicht irgendeine Frage geben, sondern den will ich kennenlernen. Am Anfang ist es doch noch ein Kennenlernen. Wir haben noch gar nichts erkannt. Er möchte uns erretten. Und an uns liegt es zu sagen: Herr, ich möchte errettet werden. Ja, füll du mich mit diesem Leben. Lass mich Anteil haben an diesem Leben. Als ich gerettet wurde, wurden mir einige Verse, so ist das leider in Evangeliumsversammlungen gegeben, leider stimmt nicht ganz, aber der Erstzuhörer, der versteht manchmal nichts, sagt: Rufe den Namen des Herrn an, so wirst du gerettet. Ja, das ist Römer 10. Und damit konnte ich an dem Abend noch nichts anfangen. Und am nächsten Tag, unter der Dusche, jeder hat einen anderen Ort, habe ich den Namen des Herrn angerufen und gesagt: Herr Jesus, komm du in mein Herz. Ja, und ab dem Tag war für mich die Errettung versiegelt. Das war wie ein Stempel, wie eine Sicherheit, die ich mitbekommen habe. Er, der lebendige Gott, mit seinem Leben ist in mir und wohnt in mir und stattet mich aus. Das ist aber erstmal ein Kennenlernen. Wir sind noch nicht zur Reife gebracht. Wir brauchen noch etwas. Ein zweites, was mich dazu gebracht hat, den Herrn aufzunehmen, ist, dass er gesagt hat: Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. Und dieser Vers geht weiter. Und dass ihr es im Überfluss habt. Überfließend. Und dieses Leben, das er hier anbietet, ist nicht das natürliche Leben. Das Bios im Griechischen. Das ist das Leben, das aus Gott kommt. Das hatte ich nicht. Das brauche ich aber. Und das brauche ich auch heute. Ja, und dann heißt es: aus dessen Leibe, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und darum ringe ich. Ja, meint ihr, in der Vorbereitung auf den heutigen Tag bin ich einige Tode gestorben. Wie soll ich es sagen? Wie soll ich es rüberbringen? Aber eigentlich ist er es, der reden möchte, der fließen möchte, der erreichen möchte. Ich kann nur mich geben, wie Paulus sagt: Ich möchte, dass Christus groß gemacht wird. Ja, ich möchte, dass Christus groß gemacht wird. Nichts anderes ist meine Absicht heute. Und möchte euch dann noch einen anderen Vers vorschlagen. Das ist der: Ich bin der allmächtige Gott. Das habe habe ich extra, weiß nicht, ob wir den so schnell finden. Ja, genau, das habe ich extra so abgedruckt. Extra. Und da ist ein kleiner Spannungsbogen drin. Diesen Vers, den habe ich als Konfirmationsspruch gehabt, aber der hat mir jahrelang nichts gesagt. Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Ja, super. Das ist 1. Mose 17, 1b. Oder, ja. Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Ja, das sag jetzt mal ein Menschen, der zwar irgendwie religiös ist und an Gott glaubt, aber der sonst keine Beziehung hat zu ihm. Der Inhalt oder das Tiefere dieses Verses hat sich erst viele Jahre später so leicht erschlossen. Eigentlich ist es ein absolut starker Vers. Ja. Dies sagt Gott zu Abraham. Er musste aus seinem eigenen Land ziehen und ausziehen und wusste nicht, wo er hin soll, wo er hinkommt. Das ist auch manchmal unsere Situation. Im Glauben gehen wir manchmal Schritte, ich weiß auch nicht, wo das hinführt. Ja. Amen. Das ist so und das bleibt auch so. Aber der Herr bringt uns ans Ziel. Jetzt hätte ich ganz gerne, Jörg, wenn du noch die zwei... Ah ja, hast du schon, danke. Ich habe dann den Vers aus der Elberfelder Bibel abgedruckt. Der macht schon etwas mehr Sinn und ist vielleicht schon ein bisschen mehr ergreifbar. Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe oder wandle, gehe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Kommen wir schon ein bisschen mehr rein in das, was er eigentlich sagen möchte. Und ich überspringe das jetzt, ohne auf jedes Detail einzugehen. Im Hebräischen heißt es, ich bin El Shaddai. Das muss man erklären, sonst ist es genauso nichtssagend. Ich bin El Shaddai, lebe, wandle, gehe vor meinem Angesicht in meiner Gegenwart und sei vollständig, sei vollkommen. El Shaddai ist eine Zusammensetzung aus zwei, drei Worten. Das Wort El im Alten Testament bezeichnet Gott. Gott in seiner Einzigartigkeit, das ist die Einzahlform, ein Gott. Und es bedeutet so viel wie der Starke, der Mächtige. Insofern ist die Übersetzung der allmächtige Gott nicht falsch. Das Wort Shaddai, da trauen sich die meisten Übersetzer nicht dran. Das heißt so viel wie vollbrüstig, Mutterbrust. Und erst das zeigt uns die tiefe Liebe, die Gott zu uns hat. Er möchte uns versorgen. Er möchte uns segnen. Er möchte mit uns sein. Er sagt, komm an meine Brust. Ja. Er ist der Allmächtige, definitiv. Und das tut uns manchmal gut, dass wir das wissen, dass er der Allmächtige ist, der auf dem Thron ist, der herrscht als König, dem nichts durch die Lappen geht, der alles weiß. Aber seine Zuwendung zu uns Menschen ist die des El Shaddai. Und wenn wir den letzten Vers so lesen, wie er da steht, heißt es eigentlich, bleibe, sei in seiner Gegenwart, vor meinem Angesicht. Und erst dann ist gleich, erst dann sind wir vollkommen. Ja. Es fehlt uns etwas, aber erst in der Gegenwart Gottes, in dem sich eins machen mit ihm, werden wir vollständig. Ja. Gehen wir vielleicht auf den nächsten Vers. Ein ewiger? Ja, genau. Denkt nochmal an dieses Sträuchlein, von dem ich gesprochen habe, mit dem Pflücken der Bärlein. Dann macht es Sinn, was ich hier gerade mache. Wir pflücken das, was er uns bereitstellt. Er sagt, ein ewiger Gott ist der Herr. Im Hebräischen heißt es Jahwe oder Jehova. Der Schöpfer der Enden der Erde, er ermüdet nicht. Er ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Und nun, jetzt hat das wieder was mit uns zu tun, er gibt dem Müden Kraft. Und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge oder junge Leute ermüden und ermatten, das stellt er einfach so rein und sagt, das ist so. Also ist nichts Unnatürliches. Und junge Männer straucheln und stürzen sogar. Und jetzt kommt ein ganz großes Aber. Das ist aber ein bisschen fett gedruckt. Aber die auf den Herrn hoffen, harren heißt es auch, Ausdauer haben, die gewinnen neue Kraft. Die gewinnen neue Kraft. Und ich denke, so wie die Verse da oben drüber, so geht es uns häufig. Also mir geht es häufig so. Kraftlos, müde, erschöpft. Wie soll es weitergehen? Weil wir nicht auf das Richtige schauen. Sorry, wenn ich das... Ich sage es vielleicht für mich. Ja, weil ich nicht auf das Richtige schaue. Ich muss auf ihn schauen. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der El Shaddai. Er ist der, der mich versorgt. Er ist der, der uns versorgt. Er ist der, der uns ans Ziel bringen möchte. Selbst wenn es mal ein Tal gibt, so möchte er uns doch Anteil haben lassen an seiner neuen Kraft, an seiner Auferstehungskraft, an seinem Leben. Also danach können wir alle Zeit uns ausstrecken, dass wir daran Anteil haben. Das ist unser Anteil. Ja. Und dann kommt eine wunderbare Wirkung. Wir haben ja nicht mehr so viele Adler, aber der hebt seine Schwingen, seine Flügel empor wie ein Adler. Ich glaube, das ist die Kraft der Auferstehung, die uns, an der wir teilhaben, um wieder dem Irdischen und dem Trubel her zu entfliehen und an ihm Anteil zu haben. Ich brauche das. Ich möchte von ihm diese Flügel haben. Das sind keine physischen Flügel, sondern das sind geistliche Flügel, die uns wieder ermutigen. Ja. Und dann geht es wieder weiter. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das denkt jetzt vielleicht der eine oder andere, der kann ja gut reden. Nee, ich denke, das Wort, das uns hier gesprochen wird, zugesprochen wird, das ist für jedermann, für jede Frau, für jeden. Und es soll für jeden eine Ermutigung sein. Und jeder von uns ist schon durch ein Tal durchgegangen und hat Niederlagen erlebt und hat Dinge erlebt, wo er sagt, warum ich? Was soll das jetzt? Ja, und da möchte ich auch an dieser Stelle gar nicht in die Tiefe gehen, weil ihr das alle selber wisst und ich weiß das auch von euch, vielleicht weiß ich es nicht im Detail, aber der Herr möchte uns immer wieder Anteil haben lassen an seiner Kraft. Ja. Also ich habe euch das geschrieben, das war mir wichtig, mit der Arbeitsstelle. Das ist eine Kleinigkeit, das ist eine absolute Kleinigkeit. Und trotzdem erweist sich der Herr hier als derjenige, der von seiner Seite aus treu ist, der Zustrom gibt. Er sagt, ich versorge dich. Ich bringe dich da durch. Ja. Ich bringe dich zum Ziel. Ja, also wünschen tut man sich diese Situationen nicht. Ja. Und es gibt andere Situationen, die viel, viel schlimmer sind als das. Ja. Der Herr möchte uns ermutigen. Dann springe ich auf das auserwählte Geschlecht. Das mag jetzt vielleicht gar nicht so richtig zu dem Thema passen, aber der Herr der hat ja etwas mit uns gemacht und macht ja etwas mit uns. Das eine ist der Blick zum Herrn, aber der Herr tut ja was mit uns, der wandelt uns ja um, der verändert uns ja. Wir sollen ja nicht so bleiben, wie wir sind. Ja. Und ein wunderbarer Vers steht hier im 1. Petrus 2. Ihr aber seid, habe ich auch gemarkert, das ist so. Also da gibt es keine Zweifel daran, dass das nicht so sein sollte. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, das meint uns. Ja, also dass wir das nochmal ganz klarstellen, das meint nicht irgendein Volk. Da mag jetzt vielleicht irgendein Bibellehrer irgendwas anderes behaupten, das stimmt aber nicht, weil wir sind mit eingepfropft in diesen Ölbaum und wir gehören mit zu Gottes Volk. Ein Volk zum Besitztum, stärker ist eigentlich Eigentum, wir gehören ihm. Und weil wir ihm gehören, dürfen wir wissen, dass er sich um sein Eigentum kümmert. Das ist jetzt nicht so, oh, ich gehöre ihm, aber ich kann jetzt nicht mehr machen, was ich will. Sondern er kümmert sich um uns. Weil wenn du irgendwas hast, was dir lieb ist, was du gekauft hast, was du erworben hast, und das gehört dir, da kümmerst du dich auch drum. Und so ist auch Gott. Er kümmert sich um das, was ihm gehört. Und jetzt, Anne-Rose hat es mit anderen Worten gesagt, aus dem Psalm 103. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, die Vortrefflichkeiten, das, was besonders ist, das, was ihr erlebt habt, das, was nur ihr erlebt habt. Ja. Und das ist eine ganz große Befreiung, auch für jeden, der sagt, ich weiß nicht, was ich reden soll. Ich glaube nicht, dass irgendeiner hier ist, der sagt, ich habe Gott noch nie erlebt. Und ich habe noch nie was gehört von ihm. Und wenn, dann können wir nach der Versammlung dann nochmal drüber sprechen. Aber so ist es ja nicht. Wir alle haben den Herrn kennengelernt. Und es ist gut, wenn wir von ihm sprechen, von seiner Vortrefflichkeit, seiner Tugend, von dem, was besonders ist, was er an uns getan hat. Ja, wir werden vielleicht nachher noch Möglichkeiten haben, so der Herr diesen Zeitraum lässt, dass jeder, der will, von dieser Vortrefflichkeit, oder wie hattest du gelesen aus Psalm 103, Vers 1, ich gucke es kurz nach, preis den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja. Also in einem Moment tut der Herr uns was Gutes und im nächsten Moment haben wir schon wieder vergessen. Ja. Ja. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ganz gut, sich das aufzuschreiben. Ich mache das leider auch nicht, aber das nicht zu vergessen. Der hat so viel Gutes an uns getan. Ja, und hier, die meisten, die hier sitzen, sind schon ein paar Jahre mit dem Herrn unterwegs und er hat schon ganz viel an uns Gutes getan. Ja, lass uns den Blick nicht auf das alleine richten, wo wir dran zu nagen haben, was nicht so einfach zu tragen ist, sondern lass uns den Blick immer wieder auch wenden auf das, wo der Herr uns durchgebracht hat, wo der Herr zum Sieg geführt hat, wo der Herr etwas getan hat, wo er sagt, das hätte ich ja nie für möglich gehalten, dass das geht. Ja. Herr Jesus, nur er kann das tun. Und dieser Gott, der hat uns berufen, aus der Finsternis hinein in sein wunderbares Licht. Ja. Auch hier wieder, Herr, schenke mir erleuchtete Augen des Herzens, dass ich sehe. Ja, dass wir dieses Licht sehen, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Es geht nicht nur darum, dass du jetzt die Bibel von vorne bis hinten verstehst. Auch, es geht darum, dass wir ihn erkennen. Es geht darum, dass wir ihn erkennen. Und da brauchen wir Licht. Da müssen wir herausgerettet sein. Ich mache da an der Stelle, was diesen Vers angeht, Schluss. Beziehungsweise gehe noch mal ganz kurz auf das königliche Priestertum ein, weil mir das wichtig ist. Ihr seid ein königliches Priestertum. Jeder von uns ist in diesem Königreich ein Priester. Und königlich heißt, wir dienen dem König. Und jeden Sonntag oder manche häufiger beten wir das sogenannte Vaterunser. Dein Reich komme, dein Reich komme. Der Herr möchte sein Reich hier auf dieser Erde haben. Ja, ist so. Ist aber auch prima, dass das so ist. Er möchte es auf dieser Erde haben. Er möchte, dass hier sein Wille geschieht, dass hier seine Herrschaft aufgerichtet wird. Und ein Teil dieser Herrschaft, ich weiß, dass es nicht einfach ist, das auszudrücken, ist, dass wir daran Anteil haben. Wir sind diese Priester und diese Priester, die haben einen Dienst. Und ich kann das am besten umschreiben mit dem Gebetsdienst, mit unserem Gebet vor dem lebendigen Gott. Da wird jetzt vielleicht jemand anders was ganz anderes sehen oder sagen wollen, das ist auch gut, der darf gerne ergänzen, aber für mich ist es dieser Dienst vor Gott im Gebet, im Gespräch mit ihm und insbesondere, dass wir die Geschwister, unsere Nächsten, die Geschwister, an Gottes Herz legen. Das ist für mich der eigentliche Priesterdienst. Ja, der hohe Priester, der hat auf seiner Brust 12 Edelsteine gehabt und jeder Stein repräsentierte ein Volk aus dem Stamm Israel. Und eigentlich war es eine beständige Erinnerung, wenn ich ins Allerheiligste gehe, dann nehme ich das ganze Volk mit. Als das Volk Israel durch den Jordan ging, das ist sicher nochmal eine Geschichte für sich, da blieben die Priester so lange im Jordan, bis der Letzte die andere Uferseite erreicht hat. Und wenn ihr das ganz kurz mal umklickt, umzwitscht für das Gebet, dann wisst ihr, wie gewichtig unser Gebet ist. Ja, wir bleiben da so lange stehen, bis der gerettet ist, bis der rübergekommen ist, bis der hineingekommen ist in das gute Land, bis der Anteil bekommen hat an all den guten Gaben. Und wenn einer krank ist, dann beten wir. Ja, ganz ursprünglich, als mir all diese Verse durch den Kopf ging, da war mir auch der Psalm 103 wichtig. Du heilst all unsere Krankheiten. Das war mir für heute einfach noch eine Spur. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber konnte ich noch nicht. Ja, zu dick aufgetragen, ja. Amen. Nein, ich habe diesen Glauben, dass der Herr das tut. Ja, und ich möchte auch gar nicht in irgendwelche Diskussionen reinkommen. Der Herr kann das tun und er tut es auch. Und ich möchte, dass der Herr uns erstmal alle gesund macht. Jeder von uns krank, ist krank, jeder hat irgendwas, sei es geistlich oder sei es körperlich. Ja, aber welche Krankheiten auch immer er wiederherstellt oder beziehungsweise uns wieder gesund macht, das ist seine Sache, das macht er. Ja, aber er möchte das und wir können in allen Dingen zu ihm kommen. Und deshalb ist auch mein Wunsch, nehmt diesen Priesterdienst, dieses Priestertum an. Nehmt das an, das ist wichtig. Ja, also wir haben dienstags hier eine Gebetsversammlung. Das ist die Gemeinde, das Gemeindegebet. Wer nicht kommen kann, aus irgendwelchen Gründen nicht kommen kann, das meine ich jetzt nicht als irgendwelche, jetzt müsst ihr das aber machen, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Meine Absicht ist diese Kostbarkeit des Priesterdienstes herauszustellen. Wir beten. Und jedes Mal, wenn wir hier waren, es geht nicht um den Ort, aber jedes Mal, wenn wir hier waren und wir sind zusammengekommen und haben gebetet, dann war der Herr in unserer Mitte. Dann war er hier. Und jedes Gebet hat uns gesegnet. Also eigentlich geht es da gar nicht darum, aber ich bin jedes Mal gestärkt und gefüllt wieder nach Hause gegangen. Ja, deshalb, wenn immer ihr könnt, betet zu dem lebendigen Gott. Sorry, wenn ich das so blöde sage an Leute, die schon so lange gläubig sind. Aber das ist ein Segen, der ist durch nichts zu tauschen. Wirklich durch nichts zu tauschen. Wenn wir beten, begegnen wir dem Lebendigen. Ich habe dann noch zwei Verse und dann seid ihr von meiner Seite entlassen. Ja, das heißt hier, so seid ihr nun nicht mehr. Ja, danke. Ich hoffe, dass ihr noch so viel Aufmerksamkeit habt, das zu tragen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremde oder Leute ohne Bürgerrecht, ja, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen oder Glieder des Haushaltes Gottes. Das steht im Epheserbrief. Warum sage ich das? Jeder von uns ist ein Glied an seinem Leib. Jeder von uns ist ein Glied an seinem Leib. Jeder gehört dazu. Definitiv. Und das darf er wissen, dass er dazu gehört. Und dann darf es auch keinen geben und sagen, du bist ja komisch, du gehörst nicht dazu. Nein, Gott hat die Glieder so gesetzt, wie er will. Das ist nicht meine Aufgabe, Glieder zu setzen und zu sagen, der gehört dazu. Der gehört nicht dazu. Wer sich für den lebendigen Gott, wer sich für Jesus Christus entschieden hat, und da möchte ich jetzt kein Glaubensbekenntnis abgeben, wie das zu funktionieren hat, das wissen wir alle selber, der gehört dazu. Und keiner von uns kann ihn aussperren. Dann muss schon einiges passieren. Deshalb stell dich auch da drauf und sag, ich gehöre dazu. Ich bin ein Mitbürger. Ich gehöre zu Gottes Haushalt. Ja. Damit auch nicht irgendwie der leiseste Eindruck kommt, hat Gott mich gerettet? Liebt er mich überhaupt? Gehöre ich zur Gemeinde? Gehöre ich nicht zur Gemeinde? Nein, ihr gehört dazu. Punkt. So, und jetzt kommt mein letzter Vers. Ja, danke. Aus dem Hebräerbrief. Lasst uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Lasst uns nun, jetzt, mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Denn diesen Weg zum Thron der Gnade hat Jesus Christus durch seinen Tod freigemacht. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben das Anrecht, ihm zu nahen. Und dieser Thron, das ist ein Thron der Gnade. Da möchte er sich uns ausgießen, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich glaube, in der Luther steht, auf die Zeit, wenn Hilfe Not sein wird. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, diesen Punkt so rauszustellen, wie wichtig er ist. Wir sind in Zeiten der Anfechtung und eigentlich brauchen wir immer Hilfe. Aber es wird Zeiten geben, wo wir noch mehr Hilfe brauchen, wo noch mehr Not ist. Und das ist heute schon gut, diesen Weg in das Allerheiligste mit Freimut zu nehmen. Das ist auch ein, wie heißt es in einer Stelle, dem Reich Gottes Gewalt antun. Herr, ich will da rein. Ich will Anteil haben an dir. Ich brauche deine Gnade. Herr, bring mich durch diese Zeit. Ja, und lass mich sogar siegreich sein in dieser Anfechtung. Das gelingt aber nur, wenn du das auch heute schon übst. Ja, wenn du heute schon etwas Anteil hast an seinem Gnadenthron, an seiner Barmherzigkeit. Und dann können wir von mir aus, ich habe hier mit Sicherheit noch für eine weitere Botschaft, das letzte Bild bringen. Ich hoffe, dass es einigermaßen gut herauskommt. Niemand weiß das, dass ich das hatte. Ja. Er bringt uns alle ans Ziel. Ja. Er bringt uns alle ans Ziel. Das ist ein Bild aus der Zeit, wo wir in Südtirol waren und auf eine Bergwanderung gemacht haben. Und ich habe Dutzende von Fotos gemacht, einmal von unten, dann von oben. Und dann dachte ich, eigentlich ist das auch ein Teil meiner Botschaft, dass der Herr, der das gute Werk in uns begonnen hat, der wird es auch vollenden, definitiv, mit uns allen. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Und lasst uns das glauben, selbst wenn es manchmal nicht vor Augen ist. Amen.